Domradio Extra und wir senden heute nicht aus dem Schatten des Kölner Doms, sondern wir sind aufgebrochen, über 600 Kilometer an die polnische Grenze gefahren, in das Bistum Görlitz. Görlitz ist die kleinste Diözese in Deutschland mit etwas mehr wie 30.000 Einwohnern und die Geschicke hier hat bis dato Bischof Konrad Stasa geleitet. Bischof Stasa ist 66 Jahre alt, ein Alter, in dem man für gewöhnlich in Deutschland in den Ruhestand verabschiedet wird. Das hat Papst Benedikt aber nicht mit seinem Bischof vor, sondern er hat gesagt, ich brauche dich in Augsburg. Bischof Stasa ist zum neuen Bischof dort ernannt. Er tritt die Nachfolge von Bischof Walter Mixer an. Walter Mixer musste unter ungewöhnlichen und bedauerlichen Umständen sein Amt aufgeben. Und insofern fragen sich jetzt viele, was ist das für ein neuer Mann, der dann nach Augsburg kommt? Nicht nur in Augsburg fragt man sich das, sondern überall. Und deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir heute hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen, Herr Bischof. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, singt Udo Jürgens. Mhm. Ist das für Sie denn jetzt ein Neuanfang oder ist es eher eine weitere Wegmarke auf dem Weg der Nachfolge Christi?
Ja, das kann man nicht gegenüberstellen, sowohl als auch. Das ist schon ein gewaltiger Neuanfang, weil ich in eine völlig andere Gegend Deutschlands komme, die auch eine völlig andere Geschichte hatte, wenigstens bis zum Mauerfall. Aber ich denke schon auch noch ein gutes Stück darüber hinaus. Aber das andere, da haben Sie vollkommen recht, das ist eine weitere Station auf dem Weg der Nachfolge Christi. Das ist unzweifelhaft.
Wenn wir fragen, was ist das für ein Mensch, dann fragt man sich gewöhnlich immer erstmal nach den Wurzeln ein wenig. Wo kommt der Mensch her? Was hat ihn geprägt? Sie sind als siebtes Kind geboren. Ihr Vater kommt aus der Steiermark, Ihre Mutter aus Bayern. Können Sie uns ein bisschen von Ihrem Elternhaus erzählen? Was hat Sie geprägt?
Das ist eigentlich auch sehr gut zu sagen. Geprägt hat mich die große Familie, die allerdings ganz wenig nur, ich weiß überhaupt nicht, ob es eine Fotografie gibt, auf der wir alle sind, weil mein Bruder schon bei Zeiten noch im Krieg sein musste und ich, als er noch da war, noch nicht da war. Aber insofern, wie gesagt, ein wunderbares Elternhaus, eine schöne Familie mit meinen noch dann 5 Schwestern. Und geprägt hat uns sicher, wie wir das Jahr, das Kirchenjahr gelebt haben, auch unter einfachen Verhältnissen und wie meine Eltern eben versucht haben, diese große Familie nicht nur hier über die Runden zu bringen oder zu ernähren, sondern eben ihnen vieles mitzugeben. Ich denke zum Beispiel daran, dass meine Geschwister und ich alle ein Musikinstrument gelernt haben und dass wir auch in der Schule nicht schlecht waren und dafür auch die nötige Muße zu Hause hatten, obwohl wir eben auch mit zu Hause geholfen haben, meine Geschwister nicht weniger als ich, sicher fast meine älteren Geschwister noch mehr als ich.
Wenn Sie uns ein bisschen von diesen Nachkriegsjahren erzählen, Sie sind 1944 geboren, wie war das im religiösen Alltag? Es wurde regelmäßig wahrscheinlich bei Ihnen gebetet.
Selbstverständlich, also das ist eigentlich das erste Mal, dass ich jetzt hier so danach reflektiert gefragt werde. Das war völlig klar, das Tischgebet ist gang und gäbe und auch das andere gemeinsame Gebet zu bestimmten Zeiten. Oder dass dann am Abend beim Tischgebet dann noch mit ein Abendgebet mit angehängt war, was nicht ausschloss eben, dass der Einzelne oder die Einzelnen ihr eigenes persönliches Abendgebet noch beteten. Aber wie das halt in so einer christlichen Familie ist, ich würde sagen, ohnehin, wenn ich vergleiche zu den heutigen Möglichkeiten der Katechese und des Religionsunterrichtes, welche große Palette da geboten wird, muss ich so sagen, das war keineswegs in unserer Zeit so, das aus verständlichen Gründen. Aber das meiste und das Eigentliche habe ich von meinen Eltern mitbekommen. Und das war die Basis eigentlich für das gesamte andere christliche Leben.
Kann man sagen, dass Ihre Familie ganz besonders fromm war? Oder war das eigentlich so in Ihrem Umfeld nichts Außergewöhnliches?
Na, ich würde so sagen, im Umfeld war es schon etwas Außergewöhnliches, weil in unserer Stadt also die Katholikenzahl sehr gering war. Und insofern auch alle wussten, dass wir katholisch sind und manche sagten dann von uns, wir seien erzkatholisch. Aber das ist eben dann der Versuch der Steigerung und hier anzuzeigen, wie dezidiert das war. Und das hat man auch dann zum Ausdruck gebracht, indem wir eben keineswegs da alles mitmachten, was durchaus von uns erwartet worden wäre in gesellschaftlicher Hinsicht, wie man das so sagte.
War es denn ein bisschen schon auch so, gerade als Kind, wenn man sozusagen was macht, was die anderen nicht so machen, dass es ein bisschen ungewöhnlich war? Aber Sie haben sich in dem Schoß der Familie so wohlgefühlt, dass Sie sagen, für uns gehört das normal dazu.
Ja, das kann man so sagen, ja. Da gab es eigentlich kaum Probleme, das muss ich schon so sagen. Wir hatten schon dieses sicher notwendige auch Selbstbewusstsein, dass wir da nicht irgendwie uns dauernd als Ausgegrenzte oder als Einzelgänger oder so fühlten.
Wenn man den religiösen Glauben so quasi mit der Muttermilch aufsaugt, wenn es in der Familie einem mit in die Wiege gelegt wird, ist es aber nicht zwangsläufig so, dass man dann Priester werden will. Sie wurden ja zunächst erstmal Dreher.
Keineswegs. Das ist ein bisschen ein schneller Schritt, den Sie gemacht haben. Hier, das eine möchte ich vom anderen trennen. Ja. Also das erste gilt auf jeden Fall. Der Gedanke daran war eher über das kindliche Spiel hinaus nicht gegeben. Das haben wohl viele durchgemacht, die Ministranten gewesen sind und so weiter. Oder noch, wo wir noch kleiner waren, dass also die Schwester einem aus Papier und Messgewand da geschneidert hat. Aber das hatte nichts mit einer Entscheidung oder einem Gedanken für später zu tun. Das muss ich mal ganz so einfach sagen.
So wie man ein Familienspiel spielt.
So, richtig. Hm? Was eben normal ist für Kinder. Ja. Und das andere, bin nicht auf den Beruf des Drehers zugesteuert, sondern weil ich wegen, wiederum dieses Wort gebrauche ich hier das erste Mal, weil das missverständlich gebraucht werden könnte und aufgenommen werden könnte, zumal unter westlichen Vorzeichen, wegen mangelnder gesellschaftlicher Betätigung. Also ich war nicht bei den Pionieren, ich war auch nicht zur Jugendweihe, weil ich deswegen nicht auf die Oberschule kommen konnte und auf diese Weise mir verwehrt war, das Abitur zu machen, hat man mir wenigstens noch zugestanden, die sogenannte 10-Klassenschule zu besuchen, also den Abschluss der mittleren Reife zu erwerben. Und dann stand immer noch die Frage, was werde ich? Und ich muss Ihnen auch so sagen, dass es nicht bloß die Dinge waren, dass man eben, dass einem viele Wege verwehrt waren, sondern dass auch eine gewisse, ja, Unschlüssigkeit noch da war, wie lang, wo geht's jetzt hin oder so. Und dann haben wir eben erstmal den Beruf, der nahe lag, durch diese Firma, die dort war, gelernt in meinem Lernaktiv. Wir waren 10 Mann, kein einziger. Ein einziger ist in diesem Beruf geblieben. Und für uns war alle klar, dass es dabei nicht bleibt, sondern dass wir dann irgendwie weitermachen. Mhm. Und parallel dazu lief auch ein Gespräch, dann geistliches Gespräch, das dann eben auch diesen Gedanken in mich senkte, der mich also dann nicht wieder losließ und auf den ich dann hin nach Magdeburg gegangen bin, in das Robertuswerk. Das war die Vorbereitung für ein Theologiestudium, ein sogenanntes kirchliches Abitur, aber ich möchte das keineswegs verglichen haben mit dem staatlichen Abitur. Uns ist dort viel, außerordentlich viel gegeben worden. Wir sind dort gut vorbereitet worden auf das Theologiestudium. Also dafür bin ich sehr dankbar für die Erfahrung dort in Magdeburg, im Norbertuswerk. Ja.
Darf ich vielleicht nochmal nachfragen, wer war sozusagen dann vielleicht der Anstoß, der geistliche Begleiter, der Gesprächspartner, der Sie so ein bisschen da in diese Richtung gebracht
hat? Ja, wir waren, ich möchte mal so sagen, kirchlich, geistlich waren wir ziemlich orientiert hin nach Dresden, während wir gesellschaftlich, kommunal orientiert waren nach Karl-Marx-Stadt. Das war genau in die andere Richtung. Und so sind wir in Dresden, also speziell in Hosterwitz, da ist das Haus Ohne Eichen gewesen. Eigentlich von früher Jugend an war ich mit dem verbunden dort. Das wird geleitet, wurde das von den Jesuiten. Und im Gespräch mit einem Jesuitenpater kam es dann hier zu diesen Überlegungen, der vor einigen Tagen, ich glaube im 84. Lebensjahr, heimgegangen ist. Zuletzt in einem Altersheim in Berlin war.
Die Jesuiten gelten als die schlauen Jungs. Sie haben dann das Abitur gemacht. Gibt es noch Erinnerungen an diese Zeit in Magdeburg, wo Sie sozusagen dann auf das Abitur vorbereitet wurden? Gibt es Sachen, wo Sie sagen, das habe ich noch in sehr guter Erinnerung?
Ich würde eigentlich sagen, die ganze Zeit hat man in guter Erinnerung, weil es darum ging, einmal die schulischen, fachlichen Dinge zu leisten, die mir nicht so schwer gefallen sind. Also wir haben auch die Sprachen gelernt, Latein und Griechisch. Aber woran ich gerne zurückdenke, ist die Hinführung zu Kunst und Musik durch den Rektor und einen unserer Musiklehrer, der das auf sehr feine Weise gemacht hat, sodass wir alle eigentlich davon zehrten und überhaupt erst mal uns diese Welt geöffnet wurde. Außerdem muss ich so sagen, das wollen wir nicht unterschätzen. Die geistliche Vorbereitung, die war nicht etwa einengend in dieser Weise, sondern die war wohl ausgerichtet auf das Ziel des Priestertums, aber doch offen und weit genug, um auch jedem seinen ganz persönlichen Weg zu ermöglichen. Und ich glaube schon, dass für mich in dieser Hinsicht besonders die Zeit in Magdeburg von großer Bedeutung war.
Was war das für eine Motivation als junger Mensch, wenn man auf das Priesteramt hinsteuert? Mit welcher Zielsetzung wollten Sie diesen Priesterberuf anstreben?
Ich glaube, Sie formulieren das schon viel zu funktional und viel zu, hier, wie könnte man sagen, zielorientiert. Ich wollte Priester werden und hatte nicht einmal Vorstellungen davon, von den einzelnen hier Aufgaben, die es da gibt. In unserer Gemeinde war nie ein Kaplan. Ich habe einen Pfarrer gehabt, von Geburt bis zum 30. Lebensjahr, bis zu meiner Priesterweihe. Und so war einem das nur geläufig und vor allem das geläufig, was man im geistlichen Gespräch mit dem geistlichen Begleiter da hier am Priestertum auch gefunden hatte. Und das war schon sehr wesentlich, diese persönliche Christusnachfolge und nicht irgendwelche Ämter oder so etwas.
Nee, es war auch nicht so nach Ämtern. Ich denke eher so eine Intention, dass man vielleicht auch eine Motivation mitbringt und sagt, man möchte den Menschen diese frohe Botschaft nahebringen, die selber für einen glücklich sind. Man möchte als Gemeindepriester da sein. Man hat ja sicherlich als junger Mensch auch Vorstellungen, worauf das so ein bisschen, was man gerne machen würde dann als Priester.
Das ist schon ein sehr, ein sehr theologisch formulierte Reflexion des jugendlichen Denkens. Das hätte ich Ihnen damals so sicher nicht sagen können, sondern so im Nachhinein. Ja, ich könnte es so sagen. Ich wollte die Gaben, die mir gegeben sind, bestmöglichst hier gebrauchen und das Beste damit tun. Sagen wir es mal so ganz untheologisch, ganz allgemein. Und dazu schien mir diese Aufgabe, die mich ganz fordert, und diese Berufung als die geeignetste.
Trotzdem gab es da eine theologische Herausforderung. Sie mussten Theologie studieren, Sie haben auch Philosophie studiert. Wenn man ein Studium absolviert, gibt es viele Dinge, die einen beschäftigen. Man muss manche Prüfungen ablegen, man kann aber auch mal rechts und links lesen. Was hat Sie während Ihres Studiums beschäftigt? Was waren Professoren, was waren Werke, wo Sie gesagt haben, da habe ich mich eigentlich verstärkt mit auseinandergesetzt, das hat mir auch viel gegeben?
Also das könnte ich noch sogar von vielen meiner Mitbrüder sagen, aber für mich nicht weniger. Wir sind in Erfurt sehr mir herangeführt worden an das Studium und die Liebe zur Heiligen Schrift. Und das nicht etwa bloß so irgendwie, könnte man sagen, spirituell in dem Sinne, im geistlichen Sinne des Gebetes, sondern eben auch im wissenschaftlichen Sinne durch Professoren wie Heinz Schürmann oder Dr. Trilling. Und das Bewusstsein, dass diese Schrift nie auszuschöpfen ist, dass wir da unendlichen Schatz vor uns haben, der uns immer wieder Neues gibt, das ist hier nicht nur gestärkt, sondern das ist sehr gefördert worden, bis zum heutigen Tag eigentlich. Und das macht einen wirklich innerlich recht, kann man sagen, glücklich, das ist so. Aber froh, sehr froh und gibt einem auch Kraft für die Aufgabe, die man hat.
Gibt es neben der Bibel noch ein Werk, wo Sie gesagt haben, das haben Sie auch mit viel Freude und Gewinn gelesen?
Ja, man hat natürlich nicht nur ein einziges gelesen, sondern ich habe damals, ich denke mir, alles, was damals von Josef Ratzinger so erschienen war, das haben wir haben das ja irgendwie rübergekriegt, auch in die DDR, und das haben wir mit großer Freude gelesen. Also das waren manchmal Sammelwerke, das waren manchmal, zum Beispiel, wenn ich überlege, wie ich studiert habe seinerzeit, allerdings das Werk, was für Studenten aller Fakultäten von Josef Ratzinger geschrieben war, vom Professor in Münster, nämlich hier die Einführung ins Christentum. Wenn ich die alte Ausgabe, die ich da hatte, die ich dann durch eine neue ersetzt habe, wenn ich die anschaue, wie ich die unterstrichen habe, verschiedenfarbig, und wie mir da auch Welten aufgegangen sind und das Glaubensbekenntnis fundiert wurde, das denke ich mit Freude zurück. Ja.
Haben Sie ein gutes Rüstzeug bekommen? Und am 16. März 1974 war es dann soweit, der große Tag in Dresden Ihrer Priesterweihe. Das haben Sie wahrscheinlich noch ganz lebendig in Erinnerung.
Ja, aber denken Sie auch daran, dass das schon in der Tat zeitlich schon sehr lange zurück ist und viele andere einschneidende und lebenswichtige Ereignisse inzwischen waren. Und man lebt nicht dauernd in der Vergangenheit. Wir waren damals 15 oder 16, ihr Weihekandidaten, das Bild von den jungen Männern, die da um den Altar in der Hofkirche zu Dresden, in der Kathedrale des Bistums Dresden-Meißen standen. Das ist um die ganze Welt gegangen. Das war in allen Kirchenzeitungen im Osten. So viele Priester geweiht. Und insofern, ja, wir haben dann im Kreis der Familie und der Freunde dann in einem Restaurant in unserem Stadtpark gefeiert. Und da haben die Leute immer gesagt, hier ist wohl eine Hochzeit, aber wir sehen gar keine Braut.
Ja. Es war die Heirat mit der Braut Christi, wenn wir das in diesem Bild bleiben. Wie war das denn in der Familie? Haben die sich gefreut, dass sie gesagt haben, einer der Ihren ist jetzt sozusagen?
Ja, zweifellos, ja. Aber das Schöne eben auch, ich bin auf dem ganzen Wege nicht irgendwie genötigt oder gedrängt worden. Meine Mutter hier wäre sicher nicht froh gewesen, wenn ich da auf dem Wege weggegangen wäre und irgendwas anderes gemacht hätte. Aber dass sie mir das irgendwie hier nachgetragen hätte oder dass ich da irgendwie unter einem Druck gestanden hätte, das wäre nicht vorgekommen.
Sie hat viele Kerzen wahrscheinlich dafür angezündet. Sie hat den Weg mit Gebeten und Freuden begleitet.
Sie sprechen in einer Sprache, die also typisch westlich und traditionskatholisch geprägt ist. Diese angezündeten Kerzen, die kennen Sie sicher aus Wallfahrtskirchen im Westen, vielleicht auch in Süddeutschland.
Ich weiß zum Beispiel, meine Oma, wenn ich eine Prüfung hatte, hat die eine Kerze für mich angezündet.
Ja, aber das ist in den Ostkirchen, die gar nicht immer alle Tage geöffnet waren, dann gar nicht so üblich gewesen so oft. Ne? Aber Sie können sicher sein, auch ohne die Kerze hat meine Mutter in dieser Hinsicht viel, viel für mich gebetet.
Ja. Und es hat sie mit Freude erfüllt. Sie selber waren dann auch endlich soweit und konnten als Kaplan dann erstmalig als Priester wirken. Haben Sie an diese ersten 2 Jahre noch Erinnerungen?
Da habe ich viele Erinnerungen, aber wiederum greifen Sie zu schnell, zu weit. Wir waren keineswegs so, dass wir in der Kirche ein- und ausgingen. Hier meinetwegen so zu Mut bei einem Pfarrer, der vieles auch alleine gemacht hat. Das war es dann in späteren Zeiten so. Für mich war schon wichtig die Zeit als katechetischer Praktikant in Dresden-Striesen bei einem recht väterlichen Pfarrer. Gewissermaßen meine ersten selbstständigen Schritte auf dem Gebiet der Verkündigung, wenn ich das so sagen kann, wenn auch als noch Ungeweihter. Und dann eine zweite wichtige Station, die ich auch nicht missen möchte, zwar alle beide nicht in nicht zu langer Zeit, das war das Diakonat in der Pfarrei Greiz, in Thüringen ist das mittlerweile dann schon. Und auch da, die Geistlichen dort haben mir wieder eine andere Seite gezeigt. Das war für mich, das habe ich immer erzählt, wenn ich irgendwie über meinen Weg gesprochen habe, das waren für mich ebenso wichtige Stationen wie dann die, gewissermaßen die Zeit als Kaplan in Possessione, gewissermaßen auch mit einem anderen Grund und mit einem anderen, ja, wie könnte man sagen, wenn Sie das Wort schon hören wollen, eben mit der Autorität des Priesters da vor Ort. Also und vor allem mit einem Pfarrer, der mich wieder auf seine Weise gelehrt hat, ich sag's mal so salopp und weltlich, leben und leben lassen. Der mal da noch etwas ängstlich war und so bei weitem nicht so, wie sich das vielleicht heute manchmal darstellen mag, eben hier eine gewisse Lockerheit hier vermittelt hat, ohne dass es oberflächlich gewesen ist, sondern so habe ich von all diesen Mitbrüdern verschiedener Art sehr gute, positive Dinge für meinen späteren Weg gelernt und Erfahrungen gesammelt. Möchte ich alles nicht missen.
Das ganze Leben, wenn man das so zurückbetrachtet, wirkt bei Ihnen in der Wirtschaft oft wie eine einzige Vorbereitung, eine Hinführung.
Das hat mir jener heimgegangene, verstorbene Pater ganz am Anfang gesagt, im Leben ist alles Vorbereitung.
Ja. Man muss auf Sie aufmerksam geworden sein, weil Sie schon 2 Jahre später zum bischöflichen Sekretär und Ordinariatsassessor ernannt wurden. Das ist ja eine schnelle Karriere.
Das Wort höre ich überhaupt nicht gern, Karriere. Ja. Das Wort hat meines Erachtens in der Kirche, dürfte es keine Berechtigung haben. Das könnte ein formaler, ein funktionaler Begriff sein, meinetwegen, aber dann sollte Schluss sein. Nein, ich bleibe dabei, ich wollte Priester werden und war mehr oder weniger überrascht, zum Beispiel als ich als Ordinariatsassessor, glaube ich schon, das erste Mal einen entsprechenden Eid ablegen musste. Ich hatte eigentlich gedacht, mit den wichtigsten Entscheidungen wäre es getan. Aber seitdem war das viel noch gang und gäbe, dann bis in die heutige Zeit hinein, dass man sich da, offensichtlich die Menschen, sich immer wieder neu versichern müssen. Ja. Aber ja, sicher hat sich der Bischof dann schon was gedacht über meinen weiteren Weg aufgrund der hier Zensuren und der Abschluss und so weiter, ja. Aber ich möchte das nicht so in eine stringente Reihenfolge bringen. Hier, wissen Sie, ich wäre auch heute noch in der Seelsorge, also in der Pfarrei. Erst kürzlich war zu einer Firmung, ich habe dem Pfarrer gesagt, da wird man richtig neidisch, da kriegt man richtig Lust, hier Pfarrer zu sein. Ja.
Aber dieses seelsorgerische Element haben Sie ja bis heute, wenn man Leute fragt, die sagen immer wieder, was ist denn das für ein Mensch? Dann sagen viele in erster Linie immer mal ein Seelsorger. Trotzdem müssen Sie Fähigkeiten gehabt haben, denn die damaligen Verantwortlichen haben gesagt, den schicken wir nach Rom, den stellen wir frei, der soll sozusagen an der Gregoriana studieren.
Gut, wenn Sie das wollen, ich will da auch meine intellektuellen Fähigkeiten, die ich da hatte, nicht unter den Scheffel stellen. Aber dem kam begünstigend hinzu, dass ich eben eine österreichische Staatsbürgerschaft hatte und auf diese Weise nicht hier eingesperrt war in der DDR. Und der Bischof auf die Idee kam, also mich nach Rom an die Gregoriana zu schicken, um noch in dieser Zeit, in der der alte Kodex schon mehr oder weniger ja, überholt war, wenn man so sagen darf, hier Kirchenrecht zu studieren. In der Zwischenzeit, bis dann 1983 das neue kirchliche Gesetzbuch herausgekommen war. Ja.
Sie haben es gerade angesprochen, aufgrund Ihrer österreichischen Wurzeln auch hatten Sie eine Reisefreiheit. Das war ein privilegierter Status, den Sie annehmen konnten.
So sieht es sich von außen an. Ich habe niemals gesagt, dass ich privilegiert sei, sondern ich habe den Mitbrüdern und anderen gesagt, nein, ich nehme nur die Rechte wahr, die euch allen unrechtmäßig vorenthalten werden. Mhm. Wissen Sie, die Sprachregelung ist immer entscheidend. Wir dürfen uns nicht einlassen auf die vorgegebenen Sprachregelungen. Auch wenn das nach außen alles so hin ja, aussehen mag, wir müssen immer wieder zurückkommen auf den Kern der Dinge. Das gilt übrigens für alles. Aber in dieser Hinsicht gilt es eben auch. Das war ein Menschenrecht. Das war eine Freiheit, die allen anderen Millionen vorenthalten worden ist. Und mir ist gegeben war durch diese, auch den Machthabern, hier durchaus genehme Konstellation, nämlich dass einige Ausländer ständig in der DDR wohnten, war ja für die fast noch ein Aushängeschild. Ne? Und auf diese Weise konnte ich ja dann das wahrnehmen.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das mal so, weil es ist ja sozusagen, man gebraucht solche Vokabeln ganz schnell. Und
ja, das ist die Gefahr. Ich sage ja in allen Bereichen, also nicht zuletzt auch innerhalb der Kirche selber. Ja.
Wir haben gerade im Hintergrund schon den Gongschlag gehört. Es ging dann auch Schlag auf Schlag weiter nach Ihrem Studium. Sie haben, wenn man das vielleicht jetzt ein bisschen verkürzt, mehrere Funktionen durchlaufen.
Das ist richtig.
Sie haben eigentlich in den Bistümern alle Aufgaben wahrgenommen, die man nur wahrnehmen kann. Es ist die juristische Seite, die Sie betreut haben. Sie waren Caritas-Direktor, Sie waren für das ständige Diakonat.
Vorsitzender des Caritas-Verbandes. Der Direktor hat mehr die Geschäftsführung und das ist schon ein schweres Geschäft. Also da muss er schon Tag für Tag dran sein. Ne?
Sie waren, haben Personalverantwortung getragen als Personalchef. Richtig. Es waren sehr viele Dinge, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass Sie 2004 auch Generalvikar wurden.
Ja.
Wenn Sie so sagen, jetzt im Rückblick auf diese verschiedenen Zeiten, auch mit dem Hinblick nach vorne, eigentlich ein guter Grundstock gelegt für alles, was man als Bischof dann als Rüstzeug braucht.
Ja, ich würde mal so sagen, so kann man es gern sehen. Und das ist auch sicher nicht ohne Belang. Aber ich glaube, was sehr wesentlich ist, und das gilt für alle meine Mitbürger, gilt für uns alle, dass wir verfügbar bleiben im Maße dessen, was uns gegeben ist. Jedem ist was anderes gegeben, dem einen mehr, anderen weniger. Aber es ist ihm das gegeben, dass er doch mit Gottes Hilfe verfügbar halten sollte. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man immer sich darauf verlassen können muss, dass es sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die wesentlich dazu beitragen, dass man diese seine Aufgabe erfüllen kann. Das möchte ich hier keineswegs ausschließen. Ich denke an alles, was ich getan habe. Es gab da immer Leute, die einen nicht nur ermutigt haben, sondern die durch ihre wirkliche Sachkenntnis, durch ihre Arbeit eben die Dinge zum Guten auch mit sich haben entwickeln lassen.
Wenn man es mal in die moderne Sprachwelt überträgt, würde man sagen, es ist eher ein Team, was unterwegs ist, wenn Sie das so beschreiben.
Richtig.
Und Sie sind in gewisser Weise ein Teamspieler gewesen, natürlich teilweise mit Teamführungsaufgaben als Kapitän.
Ja, ja.
Aber es ist sehr erstaunlich, weil in anderen Gesprächen wird das bei anderen Geistlichen gar nicht so deutlich, sondern bei Ihnen schimmert es immer wieder deutlich, sagen, na, bin ich gar nicht, sind wir alle, diese Zuarbeit von allen ist wichtig.
Auch. Ja, wissen Sie, ich möchte das auch nicht hier einordnen unter so ein gewissermaßen so, das wird halt leicht gesagt, man versucht hier darauf, hier, wie kann man sich sagen, kann man so sagen, so, dass man sich als besonders demokratisch, besonders menschenfreundlich dabei herausstellen will. Das möchte ich hier an dieser Stelle ausdrücklich hier nicht betonen, sondern dass es wirklich darum geht, hier, dass man nicht allein ist. Denn sonst wäre man verloren allein. Und dass man wirklich Menschen hat, auf die man sich verlassen kann. Und das werden Ihnen alle bestätigen, dass das, was wir werden, wir wesentlich immer auch durch andere geworden sind.
Das ist das richtige Stichwort. Mit Generalvikar war nicht Schluss, sondern offensichtlich haben viele dann auch gesagt, er ist ein guter Seelsorger, er ist ein Mann, den wir gut gebrauchen können. Und Papst Benedikt hat sie dann 2007 zum zweiten Bischof von Görlitz.
Richtig, ja.
Das war aber für Sie auch sicherlich erstmal eine große Überraschung.
Ja, das war sehr wohl eine große Überraschung, ja. Weil das ja für mich bedeutete, zunächst einmal auch wieder aufzubrechen, gewohntes, liebgewonnenes zu verlassen. Können Sie sich vorstellen, dass man in Dresden sehr gut wohnt und dort, wo ich gewohnt habe, erst recht. Und auch die ausgezeichnete Arbeit da im Amt, das hätte ich schon noch, ich habe es manchmal so gesagt, das hätte ich schon noch gute 10 Jahre so, also bis zum endgültigen Ruhestand so machen können. Das war ein schönes Arbeiten dort, das muss ich so sagen. Und ja, und dann war natürlich doch hier, obwohl es nur 100 Kilometer weit entfernt ist, ist doch eine andere Konstellation, eine andere Welt, auch andere Ursprünge und Traditionen. Ja.
Sie sind jetzt 3 Jahre lang hier Bischof gewesen. Wie haben sich diese anderen Traditionen, diese andere Welt bei Ihnen bemerkbar gemacht? Wo waren sozusagen die Erfahrungen, wo Sie sind? Da musste ich mich ganz umstellen.
Man muss so sagen, hier, was natürlich schwierig ist, hier, man kann sich hier von seiner Herkunft selber ja so nicht so leicht umstellen. Das Bistum Görlitz ist sehr traditionsbetont, weil es sich ableitet aus dem alten Erzbistum Breslau. Und wo man keine verwandtschaftliche, wo man keine geografische Nähe hat, wird man sie auch nach 10, 20, 30, 40 Jahren nicht mehr gewinnen. Und darum war auch mein Bemühen, hier im Maß des Möglichen die neue Situation nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern daran zu arbeiten, dass unter den gegebenen, und wir wissen ja, wie sie zustande gekommen sind, hier Verhältnissen zwischen Deutschland und Polen, wirklich ein neues Miteinander auf dem Boden des einen Volkes Gottes da gelingen kann. Und da habe ich eben auch nach Möglichkeiten und mit der tatkräftigen Hilfe der Leute, die teilweise noch eben in Schlesien geboren sind und die sich da gut auskennen, eben auch versucht, an diesem hier Klima mitzuarbeiten, wie meine Vorgänger im Bischofsamt bzw. im Amt des Administratoren, wenn ich daran denke, an Bischof Huhn, der zu meiner Zeit hier verstorben ist, den wir zu Grabe getragen haben, noch in schwierigeren Zeiten, jetzt ist ja nun die Grenze weg und so weiter, ist ja kein Problem mehr, aber in schwierigeren Zeiten diese Kontakte schon bei Zeiten gehalten und gepflegt haben.
In dieser Grenzregion, in diesem Grenzbistum, hatten Sie ja das Richtige im Marschgepäck, weil Sie quasi aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung auch in der Auseinandersetzung mit dem Staat in der Rolle gute Erfahrungen oder schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Darf ich da vielleicht einfach mal nachfragen, wie war das sozusagen auch im Hinblick auf weil dieser Widerstand, dieser kirchliche Widerstand, Kirche, Staat, wenn Sie das ein bisschen Revue passieren lassen, können wir da heute noch was von lernen? Oder sagen wir, das ist gut, dass wir das Kapitel beendet haben? Gibt es Sachen, wo Sie sagen, da habe ich was von, zähle ich vielleicht noch von?
Also man muss so sagen, zunächst einmal gewissermaßen als Obersatz für das Ganze, es ist sehr, sehr gut, dass dieses Kapitel beendet worden ist. Wer sich das zurückwünscht, leidet irgendwie an Gedächtnisschwund, oder verbindet damit keine guten Motive. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, dass es schon gut ist, und das müssen wir gleich dazu sagen, hier bei Zeiten zu merken, dass uns die Welt nicht zujubelt. Und dazu noch in einer formierten hier Ideologie. Wir wurden damit eigentlich gleich in rechter Weise auch ausgerüstet für die Auseinandersetzung, in dem die Jüngerinnen und Jünger Jesu eigentlich zu allen Zeiten stehen. Ich habe es schon mal jetzt erst vor kurzem wieder, habe ich es mal in der Predigt gesagt, aber habe mir es schon lange mal selber notiert. Es mag hier heroisch gewesen sein, in der DDR Christ zu sein. Keine Frage, ich könnte einige Beispiele anführen bis heute, dass es sich jetzt westliche Medien für die Stasi-Akte, die Spitzel zusammengetragen haben, interessieren, um einen auszuforschen. Aber es ist meines Erachtens um ein gutes Stück heroischer in der gut saturierten Bundesrepublik Deutschland Christ zu bleiben.
Stasi-Akte ist ein Stichwort, man muss das jemand wie Sie fragen. Haben Sie Einblick in Ihre Stasi-Akte eingefordert? Hat Sie das interessiert?
Ich habe sie selber nie eingefordert. Und als mir jetzt zu diesen Zwecken hier praktisch angeblich zu Forschungszwecken entsprechender Medien hier ein Teil dieser Akte zugesandt wurde, brauchte ich mir eigentlich irgendwelche Namen von Spitzeln gar nicht übersetzen zu lassen. Ich wusste sehr wohl, mit wem ich damals zu tun hatte und was die halt bemühten, sich weiterzugeben.
Wenn Sie, da knüpfe ich gerne nochmal an, sagen, es ist weitaus heroischer sozusagen in einem westlichen System dazustehen, als vielleicht in einer Diaspora-Gemeinde, die auch zusammenschweißt.
Richtig.
Man hat ein
richtig
konkretes Feindbild.
Ja, oder, ganz richtig.
Ja so, völlig sobald ganz andere von außen ja hält man noch ja enger zusammen.
Ja.
Wenn Sie das jetzt nach vorne wenden, Sie müssen jetzt nach Augsburg. Das ist die westliche Welt, so wie sie leibt und lebt, sage ich mal ein bisschen salopp. Wo sehen Sie denn da sozusagen die besonderen Herausforderungen, um heroische Christen standfest zu machen?
Ja, ich glaube, und das sehe ich eigentlich schon länger, unabhängig davon, dass jetzt diese nicht so einfache Berufung an mich ergangen ist. Wir müssen beginnen, wir müssen anfangen, ohne dabei irgendwie zu frömmeln oder penetrant zu werden. Das kennt man auch. Wir können mit einer Sprache aus dem 18. Jahrhundert die Menschen des 21. Jahrhunderts nur schwer überzeugen und gewinnen. Das wollen wir mal vorausschicken. Aber nicht weniger als in der frühen Kirche müssen wir auch heute uns auf das Evangelium gründen und mit dem Evangelium argumentieren. Davon mache ich keine Abstriche. Und das ist natürlich wichtig, das ist natürlich ein ganzes hermeneutisches Problem auch, wie wir es übersetzen, ohne es abzuschwächen oder zu verfälschen. Das ist für mich meines Erachtens und nicht nur für meinen Weg jetzt nach Augsburg in eine wirklich volkskirchlich hier strukturierte Traditionskirche oder wie man das nennen will, ich weiß es nicht. Ich will ja auch keine hier Etiketten da draufsetzen, sondern ich möchte möglichst vorurteilslos und eben in diesem Geiste dorthin gehen. Aber ich glaube, das ist die Aufgabe, die für uns in Deutschland überhaupt steht.
Welche Rolle kommt denn in dieser Sprachfindung, in dem Suchen nach den richtigen Worten, um diese 2000 Jahre alte Botschaft immer wieder aktuell in die Zeit hineinzusprechen, welche Rolle kommt da den Medien zu? Gerade Augsburg hat ja auch eine große, in Anführungsstrichen, Medienmacht im Hintergrund.
Ich möchte jetzt dazu gar nicht so ausführlich werden. Sie sind informiert, Sie wissen, wovon Sie reden. Bleiben wir doch bei der katholischen Nachrichtenagentur. Sehen Sie, manchmal ist das Bestreben da gewesen, das ist bei uns Ostbischöfen nie so richtig gelungen. Wir wollten manchmal möglichst schon 4, 5 Tage vorher die Weihnachts- oder Osterpredigt haben. Da hatten wir noch was anderes zu tun bisweilen. Mhm. Und vor allem auch hier, die Osterpredigt wird zu Ostern verkündet und nicht am Karfreitag oder nicht 3 Tage vorher. Ich will bis damit sagen, vielleicht haben wir auch nicht diese Technik und so gehabt. Und ich will auch nicht den Mitbrüdern etwa einen Vorwurf machen, die das schon bei Zeiten, weil die in anderen hier Plänen leben, hier fertig haben. Ich will bloß damit sagen, eine Predigt ist ein geistliches Geschehen. Eine Predigt heißt Gott preisen, Lobpreisen, Prädikare und hat ihren besten Platz im Gottesdienst und ist keine Lese. Lesen kann ich vieles. Ich kann alles lesen. Aber wenn ich dafür geistlich nicht aufgeschlossen bin und wenn das für mich nicht Teil eben des Gottesdienstes im engeren und im weitesten Sinne ist, dann kann man berichten, was man will, kann man Papier füllen, so viel man will. Es ist schön, es gibt viele schriftlich gut überlieferte Dinge. Nicht etwa hier, dass ich jetzt gegen all dieses Stellung machen würde. Das werden Sie ja wohl auch verstehen, wie ich das meine. Aber wenn man dann aus solchen Predigten, und das nehme ich dann immer wahr am Dienstag nach Ostern oder am Dienstag nach Pfingsten, am Dienstag nach Weihnachten, wann immer das, am Tag nach Weihnachten, da steht dann drin der Satz oder die zwei Sätze, die sich nun gerade mal beziehen auf die gegenwärtige gesellschaftliche Krise, auf das gegenwärtige gesellschaftliche Problem, was immer noch ganz gut wäre, wenn auch das andere, das geistliche Anliegen des Predigers, des Bischofs dort mit eben angezeigt würde. Aber oftmals findet man davon nichts. Mhm. Es ist wirklich erstaunlich hier, wie wenig dann plötzlich da herausgenommen wird. Und das dient, meines Erachtens, dient das nicht der Multiplikation unseres geistlichen Anliegens.
Muss die Kirche vielleicht deshalb eher auf ihre eigenen Medien setzen, dass sie sagt, wenn wir das Wort Gottes wirksam verkünden wollen, in die heutige Zeit hineinsprechen, können wir uns auf die säkularen Medien nicht mehr verlassen, sondern wir müssen eigene Wege gehen?
Das habe ich damit nicht gesagt. KNA ist ein eigenes Medium. Ja? Und ich muss Ihnen sagen, manches säkulares Medium bringt manchmal die Dinge sogar einen Schlag besser rüber als unser sogenanntes eigenes.
Es geht ja, man muss das in diesen Zeiten ja auch fragen, gerade um die Gewinnung der Glaubwürdigkeit der Kirche. Ja. Wir haben eine schwere Krise gegenwärtig als Kirche erfahren und sind immer noch drin. Welche Rolle kommt da den säkularen Medien zu, wenn Sie das bewerten?
Den säkularen Medien? Also, ich möchte jetzt hier da keine Medien etwa benennen, aber man kann sehr wohl entnehmen, ob hier wirklich es Interesse besteht, zum Wohle aller Dinge hier zu benennen und auch anzugehen, die reformbedürftig sind, oder ob man hier die Freude hat am Bloßstellen, ob man hier fast vielleicht sogar in einer gewissen Weise kampagnenhaft irgendwie bestimmte Nebensätze übersieht oder eben auch hier mit nicht gerade Wohlwollen auf manche Entwicklung blickt oder vielleicht manchmal gegenüber hier dem großen Anliegen und dem unzähligen Guten, das geschieht und nach wie vor getan wird, das Versagen und das Schlechte in einer Weise herausstellt, sodass damit alles in ein schlechtes Licht gerät.
Was kann die Kirche, wenn wir die Rolle der Medien ein bisschen verlassen, was kann die Kirche selber tun, damit sie aus dieser Glaubwürdigkeitskrise herauskommt? Wir haben Erfahrungen aus Amerika, dass es ein sehr langer, ein sehr schmerzhafter Weg ist, wenn man die Zeiten zugrunde legt und durch Bekanntwerden der ersten Missbrauchsfälle, wie lange es gedauert hat, bis man sozusagen da rettendes Ufer überhaupt in Sichtweite bekommt. Wie schätzen Sie das ein? Was sind die dringlichsten Sachen für die Kirche, damit man insofern wieder dieses verloren gegangene Vertrauen zurückgewinnt?
Die dringlichsten Sachen, das ist vielleicht jetzt hier so gefragt, als hätte man jetzt mit ein, zwei Sätzen die Antwort auf das, womit viele derzeit ringen, beziehungsweise was sich viele fragen. Ich glaube, insgesamt muss die Kirche brüderlicher auftreten und vielleicht auch insgesamt Herrschaftsansprüche aufgeben, bereit sein zu dienen, auf die Menschen zuzugehen, Gespräch zu suchen, aber auch die Wahrheit zu verteidigen, unzweifelhaft, und einzufordern, dass sie in dieser Hinsicht auch gehört wird. Aber eben, lesen Sie die Pastoralbriefe des Apostels Paulus, da haben Sie eigentlich gerade die Anweisung gegenüber Timotheus, da haben Sie alles drin, was die Aufgabe der Kirche ist, gelegen, ungelegen und so weiter und so fort.
In Ihrem Wappen findet sich die Taube.
Nein, das ist keine Taube. Die Taube habe ich bewusst vermieden. In meinem Wappen ist ein Vogel mit einem Ölzweig.
Ich habe gedacht, es sei die Taube.
Das ist gut, aber wenn Sie das Bild genau betrachten, eine Taube wird anders dargestellt. Ja. Nein, das ist ganz einfach ein Vogel hier. Wie Sie manchmal einen Vogel als ein Zeichen der Auferstehung auch in den Katakomben sehen können. Oder wie es Pius XII. In seinem Wappen hatte mit dem Wahlspruch, der Friede ist das Werk der Gerechtigkeit. Oder eben wie es in meinem Heimatstadtwappen ist, was wahrscheinlich von dem hainischen Hähnchen kommt, dass das also so ein Vogel da gezeichnet ist. Und wie ich es bewusst wollte in dem Bemühen mit diesem Designerbüro und bei der Darstellung des Wappens, dass es ein einfach gezeichneter Vogel ist. Jemand sagte kürzlich, dass sogar, das war bei Weitem nicht beabsichtigt, dass diese Zeichen des Vogels sogar Picasso-hafte Züge trüge. Nun, das ist ein bisschen stark, das haben wir nicht beabsichtigt. Aber genau das, es sollte hier eben diese Symbolkraft, die allein dem Vogel inneliegt, hier und nicht der dann später ihr damit befrachteten Taube als Friedenstaube, das sollte eben vor allem...
Salopp gesagt, der Bischof hat einen Vogel und keine Taube in seinem Wappen.
Gut, okay, ja, gerne. Ja.
Trotzdem, Ihr Wappenspruch legt ja den Gedanken des Friedens, den er ist...
Das ist okay, ja.
Herr Friede, sehr, sehr, sehr nahe. Wenn man sich so ein Motto gibt, welche Bedeutung kommt gerade dieser christliche Friedensbegriff, dieser christliche Friedensauftrag, sage ich vielleicht besser, Ihnen dabei zu?
Ja, hier... Sie verlegen etwas die Akzente. Der Akzent bei diesem Satz aus dem Epheserbrief ist nicht auf dem Frieden, Autor.
Den er.
Sondern ipse, genauso. Hier ipse enim, das ist also im Griechischen gar. Ne? Hier, und darauf ruht der Akzent. Hier, von daher erst werden wir auch friedensfähig, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und im Letzten ist der Friede in dieser Weise, wie man zwar auch gehört hat in der Politik, nicht machbar, sondern wir müssen uns ihn schenken lassen. Und wir müssen bereit sein, ihn weiterzugeben. Und so möchte ich es verstanden haben, das Wirken unter den verschiedenen Teilen, das war also in besonderer Weise hier an der Grenze auch, aber eben auch in den Gemeinden und in unserer Kirche, dass wir uns eben auf ihn konzentrieren, dann ist die Frage der Einheit untereinander sehr bestens vorbereitet.
Frieden ist ein Geschenk, um das man bitten kann, aber Frieden ist immer auch für den Christenmenschen, der sich auf den Friedensfürsten Jesus Christus besinnt, auch eine Herausforderung. Geht in alle Welt, bringt den Frieden.
Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen, ja.
Wie, wenn Sie das jetzt meinetwegen auch auf die sehr unfriedliche Situation im Bistum Augsburg, die ja durch die Medienlandschaft gegangen ist, betrachten, welche Aufgaben liegen da vor Ihnen?
Das weiß ich nicht, welche Aufgaben da vor mir liegen. Ich weiß nur, dass ich als Priester und als Bischof eben das Geheimnis Christi verkünden soll. Und von daher meine ich, die besten Voraussetzungen für alle anderen weiteren Schritte gegeben sind. Das hat natürlich ganz konkrete Auswirkungen im zwischenmenschlichen Bereich. Das ist klar. Und wenn Johannes der 23. seinerzeit sagte, ich setze in jedem Menschen das Gute voraus, dann ist das nicht eine naive Meinung eines, der konfliktscheu wäre, sondern dann ist es eine Glaubensaussage, dass er daran festhält, dass Gott will, dass jeder Mensch selig, glücklich wird und dass jeder, der eine auf diese, der andere auf andere Weise und was dann alles so noch dazwischen ist, im Letzten angelegt ist für dieses Ziel und auch danach strebt.
Trotzdem, die Situation im Bistum Augsburg war ja sehr zerrissen. Es sind dort teilweise tiefe Gräben ohne Frage entstanden. Da gilt es doch jetzt sicherlich zu versöhnen, Brücken zu bauen und zusammenzuführen.
Zweifellos, ja.
Wenn Sie dieses so vor sich haben, auf welche Tätigkeiten freuen Sie sich dann ganz besonders in Augsburg?
Das ist auch jetzt zu konkret gefragt, weil ich zunächst einmal die Diözese kennenlernen muss. Und hier viele neue Menschen auch kennenlernen muss und sie hören und reden. Und
es ist ja durchaus ein gutes Rezept zu sagen, ich höre mir das erstmal an und schaue, was dann da auf mich zukommt. Nur wenn wir haben zurückgeschaut auf Ihr ganzes Leben, wenn Sie selber nochmal so zurückschauen, wir haben eben schon gesagt, das ganze Leben ist eine Hinführung, eine Vorbereitung auf das, was der liebe Gott dann immer wieder von einem erwartet. Jeder kriegt das Kreuzchen, was er vielleicht tragen kann. Wenn Sie so zurückschauen, wir haben es gemeinsam gemacht. Da sind viele gute Dinge, die Sie sozusagen als Pfeile im Köcher haben, die Sie als Rüstzeug mitbringen können, um dann zu gegebener Zeit den Trumpf, bleiben wir mal vielleicht in dieser Sprache, die eine oder andere Karte auszuspielen. Sind Sie dankbar für das, was Sie sozusagen, wenn Sie zurückschauen, mitbekommen haben, auch im Hinblick auf die neue Aufgabe, die jetzt auf Sie wartet?
Wenn Sie das so fragen, das kann ich mit einem vollen Ja beantworten. Also dankbar für das, was ich im Laufe des Lebens bekommen habe, das ist eine Riesenpalette, bin ich also sehr. Ja.
Da werden dann in Augsburg noch viele Dinge neu auf Sie zukommen. Für diese wichtigen Aufgaben, Herr Bischof, wünschen wir Ihnen alles Gute,
danke.
Gottes Kraft und Gottes Segen. Und dass Ihnen all das gelingt, was Sie uns vielleicht nicht nur direkt verraten haben, aber was Sie im Herzen bewegt, dass Sie das doch dann entsprechend umsetzen können.
Das ist der beste Wunsch, den Sie mir geben konnten. Denn ausschließlich und allein und vor allem im Namen Gottes kann ich diese Aufgabe nur angehen und wahrnehmen.
Herr Bischof, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch.